Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Und es ist wieder Zeit fürs Rasengeflüster. Sebastian, einen guten Wochenstart.
Grüß dich, Jens.
Und dir auch. Sebastian, ich beginne mit einem Zitat deines Namenspartners Sebastian Schonlau. Der spielt beim SC Paderborn. Über Paderborn will ich später auch noch mit dir reden. Der hat gesagt, wir haben uns ein bisschen in Pamela Reif verguckt und machen sämtliche Workouts aus ihren Videos mit. Ich muss wirklich sagen, die macht uns fertig.
Mhm. Schön.
Kennst du Pamela Reif?
Sagt mir was, ja.
Ja. Das ist so ein bisschen die Workout-Queen in Deutschland. Also die stellt so ein bisschen alles in den Schatten. Und ich muss sagen, auf das Zitat von Sebastian Schonlau habe ich mir dann auch mal ein, zwei Videos angeguckt. Lässt sich schön angucken, aber die Übung, die mache ich in meinem nächsten Leben. Also wirklich
Also guckst du wieder nur zu.
Was heißt, guckst du wieder nur
zu? Guckst du gern
bei denen. Du hast mich leider noch nicht zu einem Workout eingeladen, Sebastian. Und
du hast ja auch gesagt, dass du jederzeit andere Workouts vorziehen würdest.
Ja, natürlich. Aber irgendwann, ich glaube, irgendwann machen wir das auch noch in der Corona-Zeit. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die übermorgen zu Ende ist. Irgendwann lasse ich mich da von dir auch mal ermutigen. Und dann machen wir vielleicht so ein Insta-Live-Workout. Das wird lustig. Also das wird lustig, aber noch nicht heute und auch nicht morgen, würde ich mal vorschlagen. Was ich mir überlegt habe, wir werden ja heute, du wirst es kaum glauben, auch mal wieder über das Thema sprechen, sollte der Fußball wieder starten oder nicht und wann geht's denn los und in welchen Ligen? Das ist ja ein Thema, was wir in diesen Wochen noch gar nicht hatten. Aber bevor wir drüber reden, wollte ich dich mal fragen, man weiß es ja nicht, ob es weitergeht. Aber wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, nenn mir drei Stadien, in denen du unbedingt nochmal spielen würdest. Wo du gespielt hast und wo du sagst, dort würdest du unbedingt nochmal spielen.
Nee, ich würde da gern spielen, wo ich noch nicht gespielt habe.
Okay, und das wäre wo?
Das wäre in Hamburg, hätte ich echt gern mal gespielt.
Echt?
Mhm.
Volkspark?
Ja, Volkspark hätte ich gern mal gespielt. Auf Schalke hätte ich auch gerne mal gespielt. Leider nicht.
Du hast nie in der Veltins Arena?
Leider
respektierlich sagt er manchmal in der Turnhalle.
Ja, nee, habe ich leider nicht. Und dann würde ich noch ganz gern mal, da muss ich jetzt echt überlegen kurz, in Gladbach hätte ich auch gerne mal gespielt.
Okay.
Das sind so die drei. Also, wenn wir es ja, aus Deutschland beziehen, ja. Ausland ist dann zu weit gespannt.
Klar.
Aber die drei würde ich sagen, da habe ich mich immer ein bisschen geärgert, dass ich nicht einmal.
Okay. Und so drei Stadien, wo du sagst, dort war es richtig cool, um nochmal zum Ausgang meiner Frage zurückzukommen?
Na, Dortmund natürlich extrem cool.
Ja.
Zwar damals mit dem Ausgang des Spiels und den Vorkommnissen wieder nicht mehr so cool, aber bis dahin war es unfassbar geil, muss ich echt sagen. Und Frankfurt fand ich auch extrem cool.
Mhm.
Auch von der Stimmung her extrem laut und ja, richtig, richtig gut. Und ja, ich bin auch noch froh, ich durfte ja mein Debüt damals im alten Olympiastadion geben. Da war ich echt damals ein bisschen, das fand ich cool, da war ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, dass ich in beiden jetzt heißt es ja nicht mehr Olympiastadion, aber dass ich in beiden Bayern-Stadien nochmal spielen durfte, das fand ich echt cool.
Du hast damals noch im Olympiastadion gespielt.
Ja, da habe ich echt mein Debüt gegen 1860, mein Debüt von Anfang an habe ich da gegeben. Okay. Also da habe ich das erste Mal zweite Liga mit Energie Cottbus gegen 1860.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Und dort wirst du nicht mehr spielen. Also
da werde ich nicht spielen. Ja, aber da bin ich letztens mal dran vorbeigefahren und da sind die Erinnerungen wieder hochgeploppt.
Aha.
Mhm. Okay. Ja, das war so die, also Dortmund, Frankfurt und ja, da muss ich eigentlich auch, da muss ich nicht aus Verpflichtung, aber eigentlich sage ich auf jeden Fall auch Dynamo, weil das war von der Lautstärke her eigentlich unschlagbar. Wenn man das mal potenzieren würde, wenn da mal 50.000 drin wären oder wenn das mal irgendwann dazu kommen sollte, dass das mal ausgebaut werden würde, dann, also das wäre dann wahrscheinlich wirklich das so lauteste und krasseste, was es dann, glaube ich, gibt. Was jetzt natürlich schon so ist, aber einfach, du hast ja dann nochmal 10.000, 20.000 mehr, das wäre natürlich, also das wäre wirklich, das würde ich wirklich gerne nochmal erleben.
Wobei ich immer den Eindruck habe, wenn dann ein Rang draufgesetzt wird, und das müsste man ja dann machen, ist aktuell nicht geplant, es gab mal die Pläne, aber die sind aktuell verworfen, dann verliert so ein Stadion auch immer ein bisschen was, weil du musst natürlich die Stimmung von einem auf den anderen Rang dann transportieren und da geht die manchmal auch flöten, aber
ja, da bräuchtest du so eine Tribüne à la Dortmund, ja, so ein, ja, dass du zumindest die Hardcore-Fans zusammen auf einer Tribüne hast.
Und ohne das, Frage.
Ja. Und das, komischerweise, wenn ich mich noch an das Spiel erinnern kann, vom Platz aus sieht es gar nicht so imposant aus, wie wenn du jetzt auf einer anderen Tribüne sitzt und da drauf guckst. Vom Platz sah das irgendwie sogar ziemlich, also das sah nicht wie 80.000 aus. Das war ganz komisch, also das habe ich überhaupt nicht erwartet, da war ich sehr erstaunt so drüber. Das ist natürlich sehr, sehr kompakt und ganz, ganz eng, aber es hat sich nicht so wahnsinnig groß angefühlt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Haupt- oder Gegengerade sitze und da dann so drüber gucke. Da denkt man, boah, also das ist schon Wahnsinn. Aber von unten war es erstaunlich, hat es irgendwie eher gedrungen gewirkt.
Wobei die Steilheit vom Dortmunder Stadion ist schon beeindruckend. Ja. Also gerade die Wand, also das ist schon ziemlich stark und einzigartig in Deutschland. Ich finde Köln immer noch dann ganz richtig klasse.
Ja,
auch von der ganzen Stimmung, vom ganzen Ambiente. Das für uns Journalisten kann ich auch mit dazu sagen, ist ja auch immer wichtig, kurze Wege. Und in Köln sind die Wege extrem kurz, weil wir müssen ja dann in die sogenannte Mixzone, dort wo es die Interviews gibt. Und das ist in Köln richtig schnell. Und man sitzt sehr nah dran am Spielfeld. Man ist relativ nah am Spielfeld und das ist in Köln auch ziemlich klasse.
Würdest du Köln oder Frankfurt vorziehen?
Ach, das ist eine schwierige Frage.
Das ist ich schon glaube, ein bisschen ähnlich, ne?
Ja. Aber ich glaube fast zu sagen eher Köln.
Okay.
Wobei Frankfurt auch mit der ganzen Europacup-Stimmung und mit diesen ganzen Choreos natürlich auch für sensationelle Stimmung jetzt zuletzt gesorgt hat. Aber wenn ich es aus rein journalistischer Sicht sehen würde, was die Arbeitsplätze betrifft, dann auf jeden Fall Köln. Und Köln finde ich auch schon, wenn die Hymne singen, das ist schon schön. Also muss ich wirklich sagen, finde ich klasse. Ja, aber na klar, nichts geht übers Wohnzimmer. Also zu Hause in Dresden ist immer am schönsten. Also das muss ich mal so sagen. Liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück. 8. März letztes Heimspiel dort gehabt und mit Fans. Das wird noch eine Weile dauern. Hast du mitbekommen, Patrick Schmidt hat das Tor des Monats erzielt.
Ja.
Das 2:1 gegen Erzgebirge Aue. Wir hatten ja damals schon darüber spekuliert, dass das gute Chancen haben könnte. Jetzt gab es nicht so viele andere Tore dann mehr im März, die da zur Auswahl kamen. Wobei ich finde, die 5 Tore, die man ausgewählt hat, inklusive dem von Patrick Schmidt, die waren schon richtig sehenswert. Aber er hat verdient gewonnen.
Ja, war ein super schönes Tor und ja, auch extrem wichtig. Und das in Kombination hat dann auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass es ein absolut verdienter Sieg war. Und um nochmal kurz zurückzukommen, ich glaube, was ich auch so sagen kann, ist auch natürlich, in den anderen Stadien habe ich natürlich nicht so viele Spiele gespielt wie jetzt in Dresden, aber kein Stadion kann so krass die Stimmung zum Überkochen bringen. Also so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das ist wirklich Siedepunkt und drüber. Also selbst so, wenn man sich das symbolisch vorstellt, wenn das Wasser kocht und der Deckel ist noch drauf, dann wird der Deckel abspringen. So, also das ist echt, das habe ich in keinem anderen Stadion erlebt, egal ob das jetzt positiv oder negativ für mich da in irgendeinem Stadion gelaufen ist, aber das ist echt einzigartig, würde ich sagen.
Musste ich dran denken, ich habe in der letzten Woche dieses Interview von Niklas Kreuzer in der Bild gelesen, der natürlich gesagt hat, also Geisterspiele helfen uns sicherlich stimmungstechnisch überhaupt nicht weiter, weil natürlich die Fans gerade hier in Dresden das Nonplusultra sind, da helfen uns auch keine Pappfiguren oder irgendwelche Geräuscheinspieler, sondern uns würden die Fans natürlich helfen. Und der auch gesagt hat, gerade die Fans in Dresden können dir helfen, wenn du, ich sag mal, den Anschlusstreffer erzielst, du liegst 0-2 hinten, erzielst den Anschlusstreffer, dann gibt dir das so einen Schwung, so einen Push. Und der bleibt natürlich bei einem Geisterspiel komplett aus.
Ja, also in der zweiten und ersten Liga ist das natürlich alles nochmal ein bisschen extremer jetzt als bei uns zum Beispiel. Da gibt es natürlich, bei uns gibt es verschiedene Mannschaften, die einen großen Rückhalt haben und sehr viele Zuschauer haben, die dann wahrscheinlich größere Probleme haben werden. Aber in der zweiten und ersten Liga ist es ja fast für jeden Verein schwer. Also ich meine, jeder Verein hat da richtig viele Zuschauer mittlerweile. Mhm. Aber natürlich gibt es da auch nochmal so besondere Mannschaften, die davon zehren und profitieren. Und gerade wenn du unten bist und jetzt gerade mal wieder so ein, wie es jetzt am Ende war, so einen Weckruf hattest und wieder so eine Aufbruchsstimmung, dann, naja, ich weiß nicht, Jens, wir haben echt oft schon drüber gesprochen, ne? Vielleicht kann es aber auch ein Vorteil sein am Ende des Tages, dass du nicht diesen extremen Druck so verspürst, weißt du, vielleicht kannst du aus der Situation natürlich, nur mal ganz kurz, nicht, dass die Fans jetzt denken, ja, warum sagt er sowas, dass sie überflüssig sind, aber ich meine ja nur, man müsste sich ja für diese 6 Wochen, man muss sich das ja im Kopf zurechtlegen trotzdem, ne? Das hilft mir ja nicht, wenn ich jeden Tag, jede Woche sage, ey, wäre schön, wenn die Fans da wären, ja, aber die kommen nicht bis zum Ende der Saison, das ist, wenn, falls wir das zu Ende spielen, das ist sicher, ne? Und deswegen muss man ja sich im Kopf was zurechtlegen, und um damit besser umzugehen und um für sich einen Vorteil rauszuholen. Und vielleicht kann man es so von der Warte sehen. Ich, wie gesagt, alles nur Mutmaßung und Gedankenspiele. Aber ich denke, je eher man sich darauf einstellt, desto besser wird man damit und desto schneller wird man damit zurechtkommen.
Möglicherweise. Aber trotzdem, ich vergleiche das jetzt mal mit einem Darsteller, der im Theater auftritt, der hat ja auch Lampenfieber, oder einem Showmaster, der rausgeht vors Publikum, der sagt ja auch nicht, ja, wenn ich kein Lampenfieber habe, dann nicht vor Publikum auftreten muss, vielleicht geht's dann besser. Du gehst doch raus, um natürlich draußen, ich sag mal jetzt das geflügelte Wort, Brot und Spiele. Also du willst natürlich draußen dem Publikum zeigen, was du drauf hast, was du in der Woche trainiert hast, und willst das dann einmal in der Woche zum Besten geben. Und das ohne Publikum zu machen, ich weiß, wir kommen ja jetzt gleich drauf zu sprechen, das macht den Spaß nicht unbedingt größer. Wie ist denn erstmal das Training bei euch jetzt? Das ist ja jetzt die erste richtige, in Anführungszeichen, Trainingswoche gewesen seit dem Lockdown.
Also ich muss sagen, echt schön. Echt schön, mal wieder auf dem grünen Rasen zu sein, gegen den Ball zu hauen, einfach das Gefühl, mal einen langen Ball zu spielen, mal aufs Tor zu schießen. Das war jetzt echt, ich meine, man muss sich das ja vorstellen, ne? Im Sommer, selbst im Sommer, wenn wir unseren großen, in Anführungszeichen, großen Urlaub haben, dann sind es meistens maximal 4 Wochen Urlaub eigentlich, ne? Maximal. Und jetzt waren es 5, fast 6. Und das ist schon echt eine lange Zeit, ne? Und ich bin jetzt auch nicht ein Typ, der dann, ich meine, man konnte es ja sowieso nicht machen, ne? Der jetzt auf irgendwelche verschollenen Bolzplätze geht und dann da irgendwie mit dem Ball rumschießt. Also das nicht im Garten, ja, mal ein bisschen jonglieren oder so, schön und gut, aber es ist natürlich was anderes, wenn man mal aufs Tor schießt und wenn man einfach mal mit ein paar Pässe spielt und Ballannahme, Mitnahme und sowas halt. Also so normale Sachen eigentlich, über die man sich sonst nicht so freut, aber das war einfach cool. Und ja, klar ist das Training relativ eindimensional, weil eben mehr als Passen, Schießen und Läufe, demnach kann man nicht machen. Also Zweikämpfe sind nicht erlaubt. Und aber die Trainer haben es echt bis jetzt sehr gut gemacht, abwechslungsreich, auch den Spaß reingebracht, weil ich meine, wir hatten jetzt wirklich in den letzten Wochen viele Läufe, viele stupide Sachen, wo wir nicht gewohnt sind. Und deswegen war es wirklich eine schöne Abwechslung, wieder auf dem Platz zu sein.
Aber immer auf Distanz.
Ja, das ist klar. Ich meine, ich hab's ja gesagt, ne, also bei Passübungen, bei Torschuss, da läufst du jetzt nicht groß in Gefahr, zu nah aufzulaufen zu jemandem. Also da haben wir schon gut drauf geachtet.
Und wie ist es so abseits des Trainings? Kabine, schnell nach Hause oder?
Nee, das gibt's ja nicht. Das ist nicht erlaubt quasi. Also ich fahre umgezogen zum Training. Und,
das meine ich ja.
Okay. Ja, und fahre dann direkt nach dem Training, sobald es vorbei ist, gehe ich nur straks wieder in mein Auto und fahre wieder nach Hause und dusche hier zu Hause. Also das sind die Bestimmungen, die wir haben. Und also von dem her gibt's da jetzt gar nicht so viel. Mal klar, vor dem Training unterhält man sich, klar. Also mit den Gruppen oder mit der Gruppe, wo ich zusammen bin, klar quatschen wir wie immer quasi, aber ist nicht dasselbe, ist klar. Geht noch nicht in Vierergruppen, ist natürlich nicht wie Mannschaftsstärke. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, ob wir das jetzt schon steigern können oder nicht, aber das werden wir sehen. Und ja, von daher gibt es jetzt wirklich nicht so viel, wie es normal ist. Also es hat wirklich fast gar nichts mit normalem Training zu tun oder mit normalem Trainingsalltag. Es ist schon sehr, sehr, sehr anders.
Wie beschäftigt denn das die Spieler? Unterschiedlich? Also gehen die einen so um, die anderen so um oder sind alle davon sehr angefasst? Ich habe ja auch so den Eindruck, naja, möglicherweise beschäftigt es die eine Altersschicht mehr als die andere. Keine Ahnung, wie das so bei euch ist, aber draußen bekomme ich auch so mit, dass natürlich in den ersten 3-4 Wochen kaum etwas in Frage gestellt wurde. Und jetzt mehren sich auch mehr und mehr die Leute, die bestimmte Sachen in Frage stellen und natürlich auch bestimmtes Ausbleiben von Lockerungen in Frage stellen. Ist jedenfalls so die Wahrnehmung in meinem Umfeld, auch in den sozialen Netzwerken, wobei ich die nicht immer zum Spiegelbild nehme, aber da habe ich manchmal wirklich jetzt so den Eindruck, dass sich ja kein Bruch da bietet, aber dass so Ansätze von einem Kippen der Stimmung darbietet.
Ja, na, ich glaube schon, dass generell die Geduld und der Wille, sich allem zu beugen, irgendwann eine Grenze erreicht quasi. Und da kann man auch so viel sprechen als Politiker, wie man will. Irgendwann will der Mensch, wir leben hier in einem absolut freien Land und wir sind es gewohnt, das zu machen, was wir machen wollen quasi. Und da, also es ist schon eine schwere Situation und ich beobachte das auch, du hast vollkommen recht. Also da gibt es jetzt große, große Fragezeichen und wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen, das föderale System hilft dabei nicht wirklich, dass einige das dürfen und die anderen machen schon das und das trägt nicht unbedingt zur Entspannung der Situation bei, glaube ich. Und dementsprechend halte ich das auch zumindest für, oder kann ich das verstehen, dass einige Leute damit dann nicht zurechtkommen. Sorry, ich will nur sagen, dass ich für mich hier, wir haben hier uns als Familie und ich kann jetzt wieder zum Training gehen. Also es gibt Leute, die hat viel schlimmer getroffen als mich und von daher würde ich das nochmal in Relation setzen quasi.
Definitiv. Und manchem fehlt natürlich mehr und mehr die Perspektive. Der sagt, bleibt zu Hause. Das hat, wie gesagt, 3-4 Wochen richtig gut funktioniert. Und da hat man die Gefahr Corona gesehen. Jetzt steigen die Zahlen nicht mehr so schlimm, wie sie anfangs gestiegen sind. Und trotzdem sagen die Politiker, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wir können momentan nicht über Lockerung nachdenken. Und ich glaube, das wirkt sich auch so aus. Und dann kommt natürlich das schöne Wetter hinzu. Es kommen die Frühlingsgefühle und die Menschen, wie du schon gesagt hast, die wollen einfach auch raus und die wollen wieder ein bisschen mehr das Leben genießen. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, die machen sich natürlich Sorgen über die Krise, die nach der Corona-Krise kommt, über die wirtschaftlichen Folgen. Und ich glaube, jeder oder fast jeder wird von den wirtschaftlichen Folgen betroffen sein. Also und damit sinkt natürlich auch die Kaufkraft. Also einfaches Beispiel, ich habe mir in diesem Jahr eigentlich vorgenommen, mir ein neues Fahrrad zu holen. Das Vorhaben habe ich erstmal beiseite geschoben und auf 2022 oder 2023 vertagt, weil es einfach nicht geht und weil keiner so richtig weiß, was kommt. Also was bringt diese Krise für Folgen?
Ja, das ist also völlig verständlich und ich versuche auch immer mit ganz, ganz vielen Menschen hier zu sprechen, auch in unserer Nachbarschaft und Leute, wie wir hier zusammen sind und es sind im Endeffekt überall dieselben Ängste und man hat auch das Gefühl, dass leider viele Ängste nicht so richtig gehört werden und da spreche ich jetzt vor allen Dingen als Familienvater. Das ist wirklich für die Leute, die hier um uns Schulkinder haben, um uns herum, also die gehen wirklich am Stock, ne? Das ist unfassbar. Die haben nicht nur ihren eigenen Job oder sind in Homeoffice, müssen zu Hause arbeiten, es müssen auch noch die Kinder lehren, wo sowas gar nicht ihre Kernkompetenz ist und das in einem Umfang, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Und da müssen dringend Lösungen her. Das ist für alle Familien eine Riesenbelastung im Moment. Da rede ich noch nicht mal von Alleinerziehenden, für die das eine absolute Mammutaufgabe und Mammutherausforderung ist. Aber da müssen relativ schnell Lösungen her und nicht immer nur sagen, wir brauchen noch Geduld und wir brauchen noch das. Da die Leute brauchen Perspektiven und die haben sie im Moment nicht, was das angeht. Und da verstehe ich die Menschen schon, weil das ist wirklich eine Situation, die man sich manchmal nicht ausmalen kann, wie schwierig das ist, alles unter einen Hut kriegen zu müssen. Und da haben die Leute wirklich große Sorgen.
Und in dem Kontext sehe ich natürlich jetzt auch die ganze Geschichte mit der Bundesliga und der zweiten Liga und auch die Pressekonferenz von Christian Seifert. Zunächst mal, der Mann hat einen brutal schwierigen Job. Also der ist natürlich Vertreter der DFL und versucht, sein Produkt möglichst schnell wieder an den Start zu bringen. Ich glaube, er hat gute Kontakte in die Politik. Das hilft ihm aktuell. Er macht eine gute Lobbyarbeit bei den Medien, beim Boulevard. Auch die unterstützen ihn. Aber ich glaube, auch da geht ein Riss durch die Bevölkerung, ob der Fußball jetzt in dieser Zeit, in dieser Krise diesen Sonderstatus bekommen soll und wieder starten soll.
Ja, ich glaube, dass auch ein großes Übel an der ganzen Situation ist, dass der Fußball eben sich, und darüber sprechen wir ja nun wirklich sehr, sehr, sehr oft in unserem Podcast, sich in den letzten Jahren weit, weit entfernt hat von der Masse, von dem Kern, was der Fußball früher mal war und was er für viele Leute war. Und das kriegt man jetzt eben gerade ein bisschen zu spüren, dass die Leute eben nicht mehr so ein Verständnis haben und dass die Leute eben, natürlich sagen viele, sie würden gern, auch meine Nachbarn und so, die sagen mir alle, ey, wir wären schon froh, wenn wir wenigstens mal wieder ein bisschen Fußball gucken könnten. Klar, aber ich kann jetzt einen Restaurantbesitzer oder einen Friseur oder sei es drum, alle Leute, die warten, wieder arbeiten zu dürfen, natürlich auch verstehen, wenn die sagen, warum dürfen wir jetzt nicht? Das kann ich nachvollziehen. Also das ist ja einfach nur menschlich. Und ja. Grätsch rein, Jens. Grätsch mich weg.
Darum geht's mir ja. Also im Grunde genommen sage ich, wenn man Lockerungen auch für andere Berufszweige, für andere Bevölkerungsschichten herbeiführt, dann kann man sicherlich auch über diese Geisterspiele irgendwann mal reden. Also ich will jetzt nicht die Diskussion anfangen, dass wir sagen, wenn wir jetzt keine Geisterspiele haben, dann werden wir bis zum Ende des Jahres keine Geisterspiele haben. Mir ist der Zeitpunkt, und es ist ja auch am letzten Montag so verkündet worden, 9. Mai, etwas zu forsch. Weil das Restaurant um die Ecke, das hat am 9. Mai definitiv nicht geöffnet. Hier in Sachsen wird gerade darüber diskutiert, ob Ende Mai bei vereinzelten Restaurants, die draußen verkaufen können, wieder der Publikumsverkehr geöffnet wird. Ende Mai. So, und ich sag mal, im Restaurant sitzt du ja einen Meter wahrscheinlich entfernt und kannst das lösen. Beim Zweikampf im Fußball ist das eher nicht möglich. Und deshalb sagen natürlich die Restaurantbetreiber, wie du gerade schon gesagt hast, warum die und nicht ich? Und das gibt's auch noch in anderen Schichten. Wir brauchen nur über den Sport reden. Es ist ja momentan, haben wir letzte Woche schon angesprochen, kein anderer Sport möglich. Auch bestimmte Kadersportler können momentan nicht trainieren. Freizeitsport ist überhaupt nicht möglich. Wir hatten das Beispiel Tennis genannt. Das können wir immer. Es ist in ein paar Bundesländern wohl erlaubt mit Tennis spielen, aber im Großteil der Bundesländer eben nicht erlaubt. Und ich finde, da muss man auch eine Lösung finden, dass man sagt, okay, wir führen Lockerungen herbei und im Sinne dieser Lockerung denken wir dann auch mal über Geisterspiele nach. Über das Hygienekonzept will ich gleich noch mit dir reden.
Ja, ich will jetzt gar nicht gegen den Fußball argumentieren, sondern vor allen Dingen auch für andere Sachen, weil ich glaube wirklich, dass Konzepte zugelassen werden müssen, Konzepte für verschiedene Berufe. Ich glaube schon, dass es möglich ist, im Restaurant die Tische so zu stellen, dass die Gefahr sehr, 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 sehr gering ist. Wie gesagt, ich hatte das auch unter der Woche in Twitter mal gesagt, ein gewisses Risiko hast du jetzt, 100%, also das kannst du nicht ausschließen. Du kannst nicht 0% Risiko haben oder du kannst nicht 100% Sicherheit haben. Das geht nicht. Davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Aber ich glaube schon, dass man jetzt zum Beispiel in einem Restaurant die Tische so stellen kann, dass das vertretbar ist. Also, Und von daher glaube ich, dass da Gespräche zugelassen werden müssen eben und Konzepte erstellt werden müssen, womit die Leute was anfangen können, womit die Leute auch einen Hoffnungsschimmer haben. Und dass dem Fußball das jetzt gestattet wird, diese Konzepte so zeitig vorzulegen und auch so detailliert vorzulegen, okay, ich habe da jetzt in den letzten Wochen keinen Hehl draus gemacht, dass ich natürlich auch gern möchte, dass es weitergeht und dass wir diese Saison irgendwie zu Ende spielen. Aber ja, ich kann, wie gesagt, die anderen Branchen 1000%ig verstehen, dass das schwierig zu verstehen ist. Also dass so viel Empathie habe ich, dass ich mich da reinversetzen kann und sagen kann, ja, ich verstehe, warum die da jetzt verärgert drüber sind.
Ralf Rangnick hat am Freitag gesagt, da hat es mir fast den Boden weggezogen, es sei nicht nur aus finanzieller Sicht für die Vereine wichtig, sondern auch aus psychologischer Sicht für die gesamte Menschheit.
Ja, für die gesamte Menschheit. Ich habe ja auch die letzten Wochen, ohne dass ich jetzt in Schutz nehmen will, aber wir sind da einfach ein bisschen voreingenommen. Ne? Also ich meine, genauso wie ein Restaurantbesitzer jetzt gern möchte, dass sein Restaurant und dass seine Branche wieder hochfährt, so sind wir natürlich auch ein bisschen voreingenommen, was den Fußball angeht. Das ist, ich habe es gesagt, das ist meine große Liebe. Ich will lieber morgen als übermorgen wieder losspielen, weil ich einfach Bock habe, Fußball zu spielen. Aber ja, ist dann sicherlich mit der Formulierung ein Stück übers Ziel hinausgeschossen.
Ich sag dir mal, was für die gesamte Menschheit momentan wichtig ist. Dieser Impfstoff, das ist wichtig für die gesamte Menschheit. Aber ich glaube nicht, ob in der ersten Bundesliga noch 82 Spieler und in der zweiten Liga noch 81 Spieler ausgetragen werden. Also das, ich ganz ehrlich, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Und das muss man auch nicht so überspitzt darlegen, finde ich. Gerade schon jetzt in der Situation, die sehr angespannt ist, muss man das dann auch nicht so sagen. Und ich glaube, Ralf Rangnick weiß, was er mit seinen Worten da erreicht. Ich glaube, da hat er dem Fußball auch keinen Gefallen getan. Uli Hoeneß hat gesagt, im Kicker, grundsätzlich halte ich Geisterspiele für fragwürdig, aber angesichts der wirtschaftlichen Lage einiger Vereine sind sie lebensnotwendig und bedingungslos.
Ja, es ist schwierig, Jens. Es gibt da auch im Moment keine richtige Meinung, das muss ich ehrlich sagen. Du kannst für jede Meinung, kann von irgendeinem revidiert werden und als falsch dargestellt werden. Deswegen ist es sicherlich auch kein Zuckerschlecken, gerade für die Politik, da jedem gerecht zu werden. Ich glaube, dass das auch relativ unmöglich ist im Moment. Aber ja, die wurden eben auch dafür ausgebildet und die sind eben diese Krisenmanager im Moment und müssen es eben so gut es geht versuchen. Und das ist nicht leicht.
Hans-Joachim Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, sagt, wenn wir keine Geisterspiele haben, dann säuft die halbe Bundesliga ab. Also markige Worte. Natürlich sehe ich den Sinn dahinter. Und wir brauchen ja nicht drum rumreden. Das ist ja jetzt auch nicht das große Lagerfeuer, was hier entfacht werden soll. Und ich glaube nicht, dass die Menschheit sagt, ach oh, super, jetzt gibt's endlich wieder Bundesliga. Geisterspiele, darauf habe ich mich mein Leben lang gefreut. Super, also das notiere ich mir vor. Es geht einfach nur darum, dass man das Geld zusammenbekommt, also die letzte TV-Rate einspielen kann. Um nichts anderes geht es der deutschen Fußballliga. Und da muss man auch das Kind beim Namen nennen. Ich glaube nicht, dass es darum gehen soll, den Menschen jetzt hier irgendwie ein großes fußballerisches Lagerfeuer, wo die abends sitzen. Ich glaube nämlich, es wird so sein, die ersten zwei Spieltage sind noch ganz schön und dann merken die Menschen, ja, hier fehlt ja irgendwas. Wie Sebastian Schuppan vor knapp 2 Monaten mal gesagt hat, das ist wie ein Essen, was nicht gewürzt ist. Und so wird uns das dann auch vorgesetzt werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde von Berufswegen natürlich, wenn es denn dazu kommt, die Spiele von Dynamo Dresden verfolgen. Das ist einfach auch meine berufliche Pflicht. Aber ob ich mir dann Augsburg gegen Paderborn noch als Geisterspiel angucke, wage ich zu bezweifeln.
Ja, das weiß auch jeder und das steht auch außer Frage, dass das nicht cool wird. Also das ist eben, und ich habe es mir jetzt nochmal vor Augen geführt, was es mir ein bisschen leichter macht, das zu akzeptieren und das mitzumachen, ist eben dieser absolut begrenzte Zeitraum erstmal. Ne? Also wir reden jetzt über 6 bis 7 Wochen und das wird nicht schön, aber es ist eben, oder es scheint notwendig zu sein, um die Existenzen der Vereine zu retten. Und da kann ich mir zumindest über einen absehbaren Zeitraum, kann ich mir im Kopf darüber im Klaren werden, dass es nicht für immer ist. Und das hilft mir schon ein bisschen, ehrlich gesagt.
Aber ich hatte schon den Eindruck, so vor 6, 7 Wochen waren Geisterspiele komplett verpönt und jetzt sind sie auf einmal quasi das Rinderfilet des Fußballs.
Naja, ich meine, es wurde auch relativ deutlich gemacht, dass es ja wirklich im Moment die einzige Möglichkeit ist. Und ich denke, ich habe einen Artikel gelesen, wie es so in den anderen europäischen Spitzenligen im Moment diskutiert wird. Und ja, ich meine, das ist überall dasselbe, ne? Italien diskutiert ja über eine Einkasernierung von den allen Mannschaften, um das irgendwie zu Ende zu spielen. Frankreich diskutiert über Geisterspiele. Spanien und England ist ein bisschen anders. Da sind sie überhaupt noch nicht zu irgendwelchen großartigen Gedanken gekommen.
Spanien will aber. Spanien will.
Ja. Aber ja, also es ist anscheinend die einzige Möglichkeit im Moment. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durch die Ligen durch, bloß eben, dass wir im Moment so die frühesten Erscheinungen sind.
Mhm. Weil du das mit dem Einkasernieren gesagt hast, das hat auch unsere Stammhörerin Beate geschrieben, die hat es eher für die dritte Liga geschrieben, aber ich habe mich das auch schon bei der ersten oder zweiten Liga gefragt. Es kommt ja jetzt nicht auf die großen Stadien an. Es ist ja eigentlich komplett Wumpe, wo man spielt. Ob jetzt in Gladbach, Dortmund oder sonst wo. Also ich glaube, der Heimvorteil ist mal peripher. Warum kaserniert man die Mannschaften nicht ein für 3 oder 4 Wochen? Man könnte das ja dann auch ein bisschen verkürzen. In einem großen Hotel und spielt dann, ich sag mal, auf 2 größeren Sportfeldern oder in 2 Stadien, die dort in einer Stadt dann sind und kann ja dann 3 oder 4 Spiele am Tag austragen.
Ja, also grundsätzlich würde ich das auch akzeptieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hättest natürlich eine größere Sicherheit, ne? Du könntest natürlich ein bisschen besser argumentieren, dass man sich auch wirklich isoliert in der Zeit und dass man jetzt, dass jeder nicht dann nach Hause geht und wieder andere Kontakte hat und so viele unsichtbare oder unvorhersehbare Ketten noch ins Spiel kommen quasi. So bist du wirklich immer unter dir oder unter der Mannschaft und kannst eben nicht viel machen. Also klar, aber da ist auch wieder zum Beispiel in der dritten Liga die Frage, wer zahlt es? Also wer zahlt 6 Wochen Hotel? Also das ist für die Drittligisten einfach auch, glaube ich, nicht machbar. Ich weiß nicht, ob man, ja, oder wie das dann ablaufen würde. Also ich glaube, dass das immer wieder in unserer Liga eigentlich immer wieder zuerst die Frage, wie sieht es finanziell aus? Ist das machbar, das irgendwie durchzuziehen? Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich überfragt, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn das auch über andere Ligen kursiert, dass man das Thema auch irgendwie besprochen hat, dass das auch mal auf der Agenda war und dass man das vielleicht aus irgendwelchen speziellen Gründen, vielleicht werden wir sie nochmal erfahren, dass man das jetzt wieder verworfen hat.
Das Hygienekonzept, also ich habe es mir ein bisschen angeeignet, also ganz wichtig, Distanz zwischen Spielern und Betreuerstab, möglicherweise auch mit Mundschutz, Anreise in mehreren Bussen oder Transportern, Fußballer sollen in Umkleidekabinen und Spielertunnel Abstand voneinander halten, auf der Ersatzbank müsse zwischen den Reservisten immer ein Platz frei bleiben, besser sogar 2. Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften vor dem Anpfiff, natürlich auch kein Handshake in den Stadien und Trainingszentren, Desinfektionsmittel. Es wird bei den Spielern immer die Temperatur gemessen und mit dem Anpfiff ist es dann aber komplett vorbei. Da gibt es dann Zweikämpfe, Grätschen, Schwitzen, Kopfballduelle und da soll dann aufeinander losgegangen werden. Oder hält man dann 1,50 Meter Sicherheitsabstand? Im Leben nicht. Also,
kann ich mir nicht leisten, jetzt als Verteidiger.
Warum macht man die ganzen Maßnahmen dann und weiß ja dann, im Spiel kann es dann auch passieren?
Tja, Jens, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wusste jeder, dass man halt nur außerhalb des Spielfelds diese Maßnahmen einhalten kann. Während des Spiels ist das dann natürlich unmöglich, irgendwelchen Abstand zu halten oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht in Gänze gelesen, aber ich kenne es in großen Teilen. Aber ich glaube, da hat der Kollege Seifert auch gesagt, also den Abstand in Zweikämpfen, den wird man nicht, den wird man nicht einhalten können. Und ja, da muss jetzt am Ende die Politik drüber entscheiden, Jens. Da kann ich jetzt, ich kann dir nicht sagen, dass ich den Abstand halten werde zum Stürmer. Wie soll das gehen?
Ach, dein Trainer sonst ein Problem. Ja,
sonst damit. Der also, Trainerabstand so, zu mir nachher.
Richtig. Also und, ich glaube, das wird dann nicht so angenehm in der Auswertung.
Was soll ich da jetzt sagen? Ich kann dafür kein Argument finden. Entweder die Politik akzeptiert es oder nicht. Also da sind wir auch abhängig davon.
Ist ja auch am Donnerstag heftig diskutiert worden. Manager muss zum Beispiel gefragt haben, na, wie ist denn das dann beim Freistoß? Können wir da zusammenstehen? Wie ist denn das da? Also du musst ja bei der Freistoßmauer muss ja auch eng beieinander stehen. Sonst hat dein Trainer auch ein Problem mit dir. Da sind wir ja beim nächsten Thema.
Ja, da brauchen wir jetzt gar nicht großartig, da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Wortspiele erfinden. Das ist einfach unmöglich. Fußball ist Fußball und da gibt's jetzt keine Abstandsregelung beim Freistoß oder keine Ahnung, das geht nicht, das ist unmöglich. Von daher, jedes weitere Wort darüber ist müßig, weil das wird's nicht geben.
Gut, kannst du dir vorstellen, mit Maske zu spielen? Wenn das war jetzt am Wochenende auch im Gespräch oder kam.
Wie soll das denn gehen? Nein,
ich meine. Dennis Aogo hat es schon ausprobiert.
Ja, das ist schön, dass du das weißt. Ich weiß das gar nicht. Wie hat er das denn ausprobiert?
Weil du den Boulevard nicht verfolgst. Nee. Die gerade Stürmer machen für den Wiederbeginn der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Die haben Dennis Aogo gleich mal mit Maske spielen lassen.
Ja, also da muss ich aber auch kein Prophet sein, um zu wissen, dass das nun nicht wirklich geht. Ich kann nicht mal mit Kaugummi spielen, da kriege ich schon Schnappatmung, wie soll ich da mit einer Maske spielen? Echt? Da frage ich mich immer wieder, wie Jungs mit Kaugummi spielen können. Das ist für mich, das geht nicht. Das habe ich mich schon immer gefragt, wie das Spieler schaffen.
Lieblingskaugummisorte? Minze oder was hast du da irgendwie?
Früher habe ich immer den mit Zimt gemocht. Kennst du den?
Oh, mit Zimt, ja. Und den roten. Muss sagen, Und in den USA gibt's immer tolle Kaugummisorten. Da muss ich mal sagen, da nehme ich mir immer welche mit. Ja, okay. Das mal nur am Rande. Aber zurück zum Hygienekonzept. Es zieht sich auch ein bisschen wie ein Kaugummi. Das, was am meisten kritisiert wird, ist ja diese Sache, wenn einer doch infiziert wird mit Corona. Also wenn du dann einen Fall hast. Da sagt die DFL, Man zieht nicht die komplette Mannschaft oder alle Spieler aus dem Verkehr, sondern nur ihn. Und möglicherweise auch nicht die Kontaktperson. Was zum einen kritisiert wird, ist, dass das Ganze nur ans Gesundheitsamt und nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gemeldet wird. Und noch viel mehr eigentlich die Regelung, dass man sagt, man tut ihn nur aus dem Verkehr ziehen. Und das finde ich dann sehr, sehr schwierig, weil uns verkauft man immer überall, in allen Arbeitsbereichen, wenn einer erwischt wird, muss, ich sag mal, das ganze Arbeitsteam in Quarantäne gehen. Das ist in Schulklassen so, das ist eigentlich überall so. Und da kriegt dann der Fußball ja eine Sonderrolle.
Ja, ich weiß nicht, wie da genau das Prozedere ist, ob danach vielleicht, wenn das rausgekommen ist, nochmal jeder getestet wird, quasi, um dann gucken, ob sich wirklich mehrere infiziert haben oder ob es wirklich nur der eine war, weil es ist ja immer noch, keine Ahnung, es ist immer noch fragwürdig, ob man sich bei einem Zweikampf anstecken kann jetzt. Da gibt es sicherlich auch verschiedene Arten von Zweikämpfen. Also wenn ich jetzt mit einem Schulter an Schulter gehe und um den Ball so ein bisschen kämpfe, weiß ich nicht, ob die Gefahr jetzt da so hoch ist, aber es gibt sicherlich, wie du sagst, schwitzendes Kopfballduell ist natürlich, ja, da ist wahrscheinlich die Gefahr etwas höher, aber ich meine...
Ich glaube aber, bei Hannover hatten sich doch dann auch ein, zwei Spieler angesteckt. Gut, damals, das war am Anfang von Corona, da waren auch die Hygieneregeln und die Vorsichtsmaßnahmen andere, als sie jetzt sind. Das weiß ich auch. Aber trotzdem, ihr turnt da aufeinander rum während des Spiels, nicht davor und nicht danach, das weiß ich auch. Aber das ist für mich schwierig nachvollziehbar. Und ich weiß natürlich auch, dass du dann sagen kannst, okay, wenn es einen Fall gibt, kannst du den Laden quasi fast zumachen, wenn du alle unter Quarantäne stellen würdest, weil dann ziehst du eine Mannschaft komplett für 2 Wochen aus dem Verkehr und dann wird es wohl schwierig, das dann irgendwie alles noch nachzuholen. Weil die Zeit ist natürlich aktuell auch nicht dein Freund bei der ganzen Sache.
Darüber braucht man nicht jeden, Jens, das ist ganz klar, weil du kannst ja dann auch nicht sagen, in 2 Wochen und dann spielst du 3 Tage später wieder, weil du hast, darfst ja dann auch nicht trainieren quasi, du musst ja dann wirklich zu Hause bleiben. Also das kommt ja dann auch nochmal dazu. Da bist du 2 Wochen völlig aus dem Training raus. Und das ist sicherlich sehr schwierig. Wir können jetzt, ich meine, wir können hin und her überlegen und sagen, was wäre, wenn. Und am Ende entscheidet es die Politik, Jens. Da entscheidet es auch nicht der Fußball oder irgendjemand anders. Wenn die Politik sagt, ey, das reicht uns nicht, dieses Konzept, ja, dann werden wir nicht spielen. Was da gibt's nicht mehr zu sagen. Es gibt bestimmte Sachen, da kann man das Risiko anscheinend nicht weiter runtersetzen und das wird so sein. Und wenn die Politik dann sagt, das reicht ihnen nicht, dann ist es so.
6. Mai ist der nächste Termin, wo die Länderchefs mit Angela Merkel über mögliche Lockerungen sprechen wollen. Ich glaube, da wird dann auch das Thema Bundesliga auf das Tableau kommen. Und darüber geredet werden. Und deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass der 9. Mai in Frage kommt. Möglicherweise der 16., vielleicht auch der 23. Mai. Aber ich denke, bevor man über die Bundesliga, über diese Geisterspiele spricht, muss man auch anderen Berufszweigen Lockerung zulassen. Freitag Bilder gesehen von den leeren Stühlen deutschlandweit, die Aktion der Gastronomen, Hoteliers und der Veranstaltungsbranche. Die trifft's richtig, richtig, richtig heftig und die sagen, warum die und warum nicht wir? Sebastian, im Handball ist abgebrochen worden, hast du mitbekommen? Dort ist die Saison zu Ende. Der Fall ist aber so gelagert, dass der THW Kiel bei den Männern Meister geworden ist und bei den Damen, die Damen vom BVB Dortmund nicht Meister geworden sind. Das sind auch so Sachen, wo ich mich frage in Zeiten von Corona, warum und weshalb, warum macht man bei den Männern so eine Regel und bei den Damen so eine Regel? Also ich finde, man hätte es so machen sollen, wie in allen anderen Sportarten, die mir geläufig sind, man bricht ab und vergibt keine Meisterschaft.
Ja, abgebrochen wurde im Handball, das ist mir natürlich nicht entgangen, aber dass das jetzt so eine gegensätzliche Regel mit der Männer- und Frauenabteilung war, das ist mir dann doch.
Gar nicht mitbekommen?
Das habe ich mir, das hab ich wirklich nicht mitbekommen.
Die Damen vom BVB Dortmund haben sich dann in den sozialen Netzwerken Bärte angeklebt und haben gesagt, warum bin ich kein Mann geworden? Dann wäre ich jetzt Meister.
Ja, lustig. Gut gemacht, Situationskomik. Aber ist natürlich eine absolut, absolut berechtigte Frage und ich kann bei aller Liebe nicht verstehen, wie man das getrennt beurteilen kann. Also das erschließt sich mir nicht.
Da bist du nicht der Einzige. Ja, da bist du nicht der Einzige. So, dann lass uns mal wieder ein bisschen über Fußball und nicht nur über Corona sprechen. Aber passt irgendwie die Sachen von Corona. Es jammern ja momentan alle und sagen, man, wir müssen aufpassen wirtschaftlich. Und dann sagt ein Sportdirektor eines deutschen Vereins, wir wollen uns mit einem Top-Talent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen. Hasan Salihamidžić. Na, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein mit Corona.
Die Bayern haben ja immer betont, dass sie ihr Festgeldkonto haben. Also es ist sicherlich eine der Mannschaften, die länger überbrücken könnte als andere. Das ist uns natürlich klar, glaube ich. Aber ja, das jetzt wieder so rauszuposaunen, ja, weiß ich nicht, ob das so
smart ist. Ich weiß nicht, ob das in dem Kontext so smart ist, das zu sagen. Klar, er kann es denken und er kann dann auch sicherlich in 5-6 Wochen, und im Hintergrund werden die ganzen Dinge ja schon laufen, das dann durchführen. Aber aktuell, glaube ich, kommt das beim gemeinen Volk und beim Fußballvolk jetzt nicht so an, dass man sagt, super, klar. Also finde ich eher schwierig. Aber kannst du dir vorstellen, wen er so gemeint hat? Also der Star könnte ja Leroy Sané sein, wird mutmaßt.
Ja, denke ich auch. Oder, also es würde mich jetzt überraschen, wenn es jemand anderer wäre.
Havertz. Ist der schon Star?
Ja, für mich schon.
Ja.
Der ist schon Star.
Ja?
Ja. Er ist für mich schon Star. Also natürlich, ja, vor allen Dingen auch wegen seinem unendlichen Potenzial, was er noch hat. Ne? Also da kann man ja sehr hoffnungsvoll sein, dass es da noch einige Schritte nach oben geht. Und boah, der hat ja jetzt schon bewiesen, dass er ein absolut überdurchschnittlicher Erstligaspieler ist. Und den würde ich jetzt schon in die Kategorie Star heben.
Und bei dem Talent mutmaßt der eine oder andere, dass es sich um Dest von Ajax Amsterdam aus der Ajax Akademie handeln könnte. Rechtsverteidiger, sicherlich kein schlechter Mann. Holländische Talente haben immer irgendwas. Also könnte durchaus möglich sein, dass es dazu kommt. Weil wir gerade bei Wechseln sind, hast du gelesen, Kylian Mbappé könnte ein Kandidat sein für den FC Liverpool. Auf jeden Fall soll sich Jürgen Klopp wohl mit dem Papa von Kylian Mbappé getroffen oder ihn kontaktiert haben. So, das schreiben französische Medien.
Ja, würde natürlich.
Also schlecht ist ja nicht.
Extrem geil zum Hochgeschwindigkeitsfußball von Liverpool passen. Ich weiß halt nicht, ich glaube, er müsste sich, vor allen Dingen defensiv, müsste er sich echt um 180 Grad drehen. Also in Paris habe ich manchmal das Gefühl, du könntest einen Meter an ihm vorbeilaufen mit dem Ball und das würde ihn nicht so richtig jucken. Ich glaube, dass das bei Klopp nicht der Fall ist. Also da kannst du es dir dann nicht erlauben, aber ich schätze ihn dann doch als so gut ein, dass er das schon davor weiß und dass es durchaus in ihm steckt, diese Wege nach hinten auch noch zu machen. Und dann ist es natürlich, es ist schwer, diese Dreierreihe vorne noch zu verbessern, aber ich glaube, Mbappé wäre jetzt einer, der dazu in der Lage wäre.
Auf jeden Fall. Also das wäre jetzt nicht unbedingt der Schlechteste.
Wen würdest du rausnehmen aus der aktuellen Dreierreihe?
Gibt es ja doch den ein oder anderen, der da auch im Gespräch ist, dass er weggeht. Also,
wer denn?
Wer ist denn bei Real Madrid im Gespräch?
Muss ja dann Mané sein, oder?
Ja, genau. Mané ist, glaube ich, im Gespräch.
Ja, ich meine, im Moment gibt es wahrscheinlich keine bessere Mannschaft im europäischen Fußball als Liverpool, aber rein vom Flair her und du weißt, welches Wort ich hier suche, Real ist Real. Also ich meine, das ist immer noch ein bisschen größer als Liverpool, gefühlt. Und sind halt die.
Und der Lieblingsclub von Mbappé ist übrigens auch Real Madrid.
Ich weiß nicht, es wäre sicherlich schwierig, aber ich glaube nicht, dass Mbappé da dazukommt zu den dreien. Also wenn, dann wird wahrscheinlich, wie du sagst, einer gehen und er würde irgendwie das als Ersatz oder als Ausgleich dafür kommen. Aber dass er da dazukommt, halte ich für ausgeschlossen. Nicht, dass die zu wenig Spiele hätten, um nicht trotzdem alle auf eine gute Bilanz zu heben, aber naja. In den wichtigen Spielen wollen ja dann doch alle spielen und das wäre wahrscheinlich dann schwer, weil als Mittelstürmer sehe ich Mbappé nicht, also in der Firmino-Rolle sehe ich ihn nicht und dann müsstest du entweder Mané oder Salah sagen, hey du, heute sitzt mal draußen, das kriegst du wahrscheinlich nicht über die Lippen.
Im Viertelfinale der Champions League, eher schwierig.
Das kriegst du nicht über die Lippen als Klopp.
Und dann nutzen die Vereine jetzt auch so eine Phase, wo gar nichts ist, wo halt Corona-Pause ist, um ein bisschen Personal auszutauschen. Hat man so am Rande mitbekommen, dass beim SC Paderborn der Sportchef Martin Cianciano ausgewechselt wurde, der Sportgeschäftsführer. Und dort hat jetzt Fabian Wohlgemuth übernommen, der zuvor bei Holstein Kiel gearbeitet hat. Für den Martin Cianciano kam das relativ überraschend, hat er selbst nach außen gegeben. Aber offenbar gab es da Differenzen mit dem Vorstand.
Ja, Paderborn ist jetzt keine Mannschaft, die ihre Probleme zu sehr nach außen trägt.
Nee.
Deswegen habe ich da auch wirklich überhaupt nichts von mitbekommen und kam auch für mich überraschend. Und ja, ich meine, einerseits ist das ja auch eine Stärke, seine Probleme nicht nach außen zu tragen. Das muss ja auch nicht immer sein. Mich hat es auch überrascht, aber ich glaube, dass Paderborn dann doch so gefestigt ist, trotzdem in seinen Strukturen, dass sie das trotzdem hinkriegen und dass das auch so ein guter Move war jetzt trotzdem. Zwar alles hinter verschlossenen Türen und so unmerklich von uns, aber dass da trotzdem alles in Ordnung ist.
Die Nachspielzeit.
Hast du den NFL-Draft verfolgt? Du wolltest ja auch mal reinschauen.
Ich habe in meiner Twitter-Timeline unfassbar viele Kommentare und unfassbar viele Bilder gesehen, aber so richtig live verfolgt habe ich es nicht. Ne?
Echt? Also es war wirklich, man muss sagen, ein Draft mit Publikum ist was außerordentlich Spektakuläres. Und in Las Vegas wäre es sicherlich noch mal spektakulärer geworden. Das wird jetzt 2022 in Vegas stattfinden. Das hat sich die Stadt auch verdient. Sie haben Bilder vom neuen Stadion eingeblendet. Der Hammer. Der Hammer. Also das wird richtig großartig. Aber ich muss mal sagen, die NFL, und die reden ja auch nicht um den heißen Brei herum. Ein bisschen anders als bei der DFL. Die sagen, wir sind ein knallhartes Wirtschaftsunternehmen. Und die haben das richtig gut gemacht, muss man sagen. Hat alles funktioniert. Man ist in den Keller vom Commissioner gekommen, von Roger Goodell, hat dort alles so gesehen. Hat auch fast wie so ein weiblicher Rockstar sich immer mal die Klamotten gewechselt. Ich fand schön, die hatten ja immer dann auch die Bilder von den Trainern eingeblendet. Weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Bill Belichick, der knorrige Trainer von den New England Patriots, der hat am zweiten Tag, hat man dann auf einmal eine Wohnung eingeblendet. Da saß aber nicht Bill Belichick, sondern sein Hund, so ein Husky. Und der hat dann quasi den Draft verfolgt und der scheint dann die richtigen Spieler geholt zu haben und hat dann auch ein bisschen ein kleines Leckerli von Bill Belichick bekommen, nach dem Motto, hast du gut gemacht, hast du gut rausgesucht. Sehr, sehr schöne Wohnung oder Villa hat der Trainer von Arizona, Cliff Kingsbury, da hat man die Villa gezeigt, da haben alle gesagt, was für ein geiles Haus, und eine Frau muss dieses Haus sogar, weil es so schön war, gleich mal bei Lego nachgebaut haben. Und der Coach von Tennessee, Mike Vrabel, der hat es auch sehr skurril gemacht. Da standen im Bild, als er eingeblendet worden, zwei Personen. Also die sahen ein bisschen aus wie Beavis und Butthead. Und dann hat man im Spiegel gesehen, dass eine Person auf dem Klo saß. Er hat dann mittlerweile gesagt, er hätte dort nicht auf dem Klo gesessen, sondern es wäre nur so Staffage gewesen. Er hat das schon ein bisschen berichtigt, aber es sah sehr schön aus. Also war doch durchaus interessant. Jerry Jones, der Owner der Dallas Cowboys, saß auf seiner Yacht. Da hatte man ihn eingeblendet. Also schöne, skurrile Bilder. Und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Joe Burrow ist als erster weggegangen nach Cincinnati, ist der quasi der First Pick gewesen. Es gab eigentlich auch nicht die ganz großen Überraschungen am ersten Tag, bis auf Green Bay. Green Bay Packers, die Mannschaft von Super Quarterback Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers hat sich gewünscht eigentlich, Mensch, holt mir doch mal einen richtig guten Spieler für meine Offense. Ja, ein Wide Receiver, ein Running Back oder ein Tight End. Und was haben sie gemacht? Sie haben quasi seinen Nachfolger in der ersten Runde sich geholt. Also der wird sich auch gerade bedanken, und jetzt ist in den USA natürlich die große Diskussion, wie lange wird Aaron Rodgers noch in Green Bay sein, wann übernimmt Jordan Love, das ist der Quarterback, den sie sich geholt haben in der ersten Runde, und übrigens schönes Wortspiel, A-Rod und J-Lo sind jetzt in Green Bay vereinigt, also Aaron Rodgers und Jordan Love. Sehr, sehr interessant. Und Aaron Rodgers ist ja für mich mit der beste Quarterback der Liga. Bin mal gespannt, wie lange er sich das Ganze anschaut.
Ja, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, Jens. Das ist wirklich nicht an mir vorbeigegangen. Da gab es eine Menge Fotos und GIFs und Memes darüber. Und ja, das ist natürlich wieder mal ein bisschen Zündstoff. Aber es gab es ja auch zum Beispiel bei den Patriots, gab es das ja auch, ne? Garoppolo war ja auch immer ein sehr talentierter und hoch angesehener und hat es im Endeffekt trotzdem nie geschafft, da wirklich so großen Druck aufzubauen, dass da jetzt, dass da jetzt Brady gewackelt hätte oder so. Also ich meine, vielleicht kann man das auch als Ansporn sehen, und vielleicht kitzelt das Aaron Rodgers zu ungeahnten, noch höheren Höhen, und bin ich echt mal gespannt, wie das anlaufen wird. Ja, aber ich glaube, er macht mir nicht den Eindruck, dass er jetzt jemand ist, der wegläuft, weil ein junger Quarterback kommt. Also ich glaube schon, dass er seinen Wert auch kennt.
Vor 15 Jahren ist Aaron Rodgers gedraftet worden, und vor 15 Jahren musste dann wenig später Brett Favre, der damalige Super Quarterback von Green Bay, gehen, und dem kam das nicht zugute, dass man quasi seinen Nachfolger geholt hatte. Der kam mit dem Druck nicht zurecht, und jetzt sieht man natürlich die Parallelen. Viele Parallelen gibt es da zu diesem Fall. Und es wird auf jeden Fall spannend, was
ich meine, am Ende des Tages, Jens, Qualität setzt sich immer durch, also wird sich immer durchsetzen. Wenn der Junge so gut ist, dass er besser ist als Aaron Rodgers zur jetzigen Zeit, dann wird er irgendwann spielen und dann wird Aaron Rodgers das aber auch relativ schnell merken, weil solche Genies, wie er es ist, die merken sowas, wenn jemand besser ist und dann wird's, dann wird er das wahrscheinlich als erster merken und dessen kannst du dich auch dann nicht verwehren. Also wenn es aber nicht so ist, so wie jetzt bei Brady zum Beispiel, dann braucht er keine Angst haben. Das wird er relativ schnell rausfinden, da bin ich mir sicher.
Gronk ist jetzt auch wieder zu Brady. Der ist ja aus der Zeit des Rücktritts wieder zurückgetreten und ist jetzt wieder Footballer. War ja kurze Zeit mal auch Wrestler, Rob Gronkowski. Und jetzt ist er wieder American Footballer, jetzt ist er wieder Tight End und jetzt spielt er aber nicht mehr für New England, sondern jetzt spielt er für Tampa. Und ich kenne schon einige, die in den letzten Jahren für New England waren, aber jetzt, wo Brady und Gronk nach Tampa gewechselt sind, sind die auf einmal für Tampa. Die wissen zwar nicht ansatzweise, wo Tampa liegt, aber finden Brady und Gronk ganz toll und sind jetzt für die Tampa Bay Buccaneers.
Ja, wie schnell so eine Wrestling-Karriere wieder vorbei sein kann, wenn der Tom anruft oder wenn du WhatsApp vom Tom
kriegst. Richtig. Eine Sache wollte ich noch mit dir besprechen.
Ja.
Ben Bartsch, der wird dir jetzt nichts sagen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Fand ich bloß sehr lustig. Der ist an 116 zu Jacksonville gegangen. Aber der ist Left Tackle und musste im College 31 Kilo zunehmen. Und wie hat er das gemacht? Mit einem ganz speziellen Shake. Und Herr Schuppern, ich bitte Sie, dass Sie diesen Shake in den nächsten Wochen mal ausprobieren. Die Zutaten sind 7 Rühreier, Erdnussbutter, Maisgrieß, Käse, also Hüttenkäse, Bananen und zum Highlight noch Gatorade.
Also ich kann nur ahnen, wie das Zeug schmecken sollte, aber ich werde es wahrscheinlich nicht ausprobieren, weil ich im Moment...
Warum?
Na, weil ich ja keine Eier esse im Moment und auch keinen Hüttenkäse und auch kein Gatorade trinke. Also wahrscheinlich.
Ist das eine Momentaufnahme oder wird es diesen Shake dann niemals
geben? Oder willst du damit? Geben bei mir, Jens. Da würde ich dann nur
nie.
Schon direkt die Illusion nehmen. Ja, niemals.
Dann muss ich das ja ausprobieren.
Der passt auch ein bisschen besser zu dir, finde ich, der Shake.
Was willst du damit sagen? Also ich merke hier schon wieder, hier ist schon wieder Zündstoff am Firmament. Mir hat dir die erste Folge von The Last oder die ersten beiden Folgen von The Last Dance gefallen, von der Michael Jordan Serie?
Hat mir gut gefallen, Jens, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Sind schöne Einblicke. Und einfach auch, ich hatte letzte Woche schon gesagt, ne, man hatte damals diese Einblicke nicht, als wenn ich mich erinnern kann, und das ist echt, da war ich 10, 11, 12, so im zweiten Threepeat, und da gab's diese ganzen Aufnahmen noch nicht, wo sie was dazu gesagt haben und diese ganzen Hintergrundinfos. Also für mich ist sowas immer sehr, sehr interessant und ich verschlinge das förmlich und freue mich auch schon wieder auf heute, wo die zwei nächsten Folgen online sind. Die werde ich auch relativ schnell schauen und dann werde ich wieder die Tage zählen, bis die nächsten Folgen kommen. Und für mich ist einfach cool zu sehen, immer wieder, was Leute für eine Einstellung haben und ob die schon früher so war. Und ja, es ist einfach interessant, wie Leute zu sowas werden, wie jetzt Michael Jordan, der ja überaus wetteifrig ist und krankhaft wetteifrig schon fast, so wie viele ihm ja nachsagen und wie es dazu gekommen ist. Sowas interessiert mich einfach immer sehr.
Heute gibt's wohl mehr zu Dennis Rodman. Wir haben ja in den ersten zwei Folgen, also vor allem in Folge 2, mehr zu Scottie Pippen. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und die Stimme von Scottie Pippen, also Weltklasse. Cool, ne? Weltklasse. So, und dann sagen wir zum Schluss auch, das machen wir nicht vorfristig, aber am Mittwoch wird ein ganz, ganz großer des Tennissports, 50 Jahre, ist auch noch verheiratet mit einer anderen großen des Tennissports, also Andre Agassi, 50 Jahre. Ich habe Andre Agassi sehr, sehr gerne beim Tennisspielen zugeschaut. Wie wurde er immer genannt? Der Paradiesvogel. Die Matches mit Boris Becker unvergessen, gerade im Davis Cup. großer Typ, großer Spieler, große Persönlichkeit und dann, ich finde, so im Schlussspurt seiner Karriere auch nochmal unheimlich gereift.
Ja, hat auch ein unglaublich gutes Buch, was mir ganz, ganz viele Leute immer wieder empfehlen, was ganz groß auf meiner Agenda steht, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich hoffe aber, dass ich dieses Jahr noch dazu komme.
Sommerurlaub.
Der war gut.
Ja, wissen wir ja auch nicht. Also wir wissen weder, was aus der dritten Liga wird, ob es da weitergeht. Wir wissen nicht, ob es in der ersten oder zweiten Liga weitergeht.
Ins Erzgebirge kannst du vielleicht gehen, Jens, im Urlaub. Im Sommerurlaub.
Gut. Danke für die Tipps und Hinweise am heutigen Tag und ich freue mich, Sebastian, das nächste Mal gebe ich dir ein paar Urlaubstipps, freue dich drauf. In diesem Sinne, Sebastian, mach dir eine schöne Woche, wir hören uns am nächsten Montag dann wieder, möglicherweise.
Das machen wir sicher.
Bis dahin, sicher jetzt. Ciao.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei AudioNow, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.